Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Bei uns geht's in der kommenden Stunde um das Thema inklusives Lernen. Oder genauer gesagt darum, wie Schule es ermöglichen kann und muss, dass die Inklusion, also das heißt der Einschluss oder die Einbeziehung aller Kinder und Jugendliche in die Gesellschaft möglich ist. Und zwar solcher mit und ohne Förderbedarf. Ob das besser mit oder ohne spezielle Förderschulen geht, darüber diskutieren der FDP-Bildungspolitiker Björn Försterling, die Journalistin Sandra Roth, der Vertreter der Bildungsgewerkschaft Holger Westphal und die Schulleiterin Sabine Kreuzer. Sabine Kreuzer ist Direktorin der Marie-Kahle-Gesamtschule in Bonn. Die ist ausgezeichnet worden vor 2 Jahren von der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation als Pilotprojekt für Inklusion. Lässt sich Frau Kreuzer in 3,5 Sätzen sagen, was Ihre Schule in Sachen Inklusion auszeichnet?
Wir haben als Schule den Gedanken aufgegeben, dass es Kinder gibt, die nicht zu uns passen könnten. Und darauf unseren Unterricht ausgerichtet, also mit der Grundhaltung, wir gucken, was die Kinder brauchen und dann unterrichten wir entsprechend und nicht, ich habe meinen Unterricht vorbereitet und die Kinder müssen gucken, wie sie da irgendwie mitkommen.
Wie das genau passiert, dazu werden wir kommen. Die Journalistin Sandra Roth ist Mutter 2 Kinder. Eines davon, die 12-jährige Tochter, ist mehrfach schwerbehindert. Wäre die Marie-Kahle-Gesamtschule vom Ansatz her, was Sie jetzt eben gehört haben, Frau Roth, sozusagen spontan die richtige Schule für Ihre Tochter?
Meine Tochter hat schon die richtige Schule, da ist sie ja hier in Köln. Nach Bonn wäre es ein bisschen weit, aber es klingt sehr verlockend und ganz großartig, was Sie da erzählen, Frau Kreuzer.
Sagen Sie uns vielleicht noch einen Satz, für die Diskussion nicht ganz unwichtig, welche Art von Behinderung Ihre Tochter hat?
Meine Tochter hat gleich mehrere Behinderungen. Also sie spricht nicht, so wie wir mit Worten, sie sieht nicht, sie sitzt im Rollstuhl und kann sich jetzt nicht zum Beispiel an der Nase kratzen, aber sie kann die Welt um ihren Finger wickeln. Das kann sie sehr gut, das geht auch ohne, dass man sie angreift.
Und die Schule, von der Sie sprachen, der sie jetzt ist das eine Regelschule, die sich um Inklusion bemüht oder ist das eine spezielle Förderschule?
Das ist eine Förderschule für körperlich-motorische Entwicklung.
Björn Försterling ist bildungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Niedersächsischen Landtag. Gestern hat Ihre Partei ein Volksbegehren auf den Weg gebracht, mit dem erreicht werden soll, dass die Förderschulen Lernen erhalten bleiben. Die sind in Niedersachsen zumindest für die Grundschule schon abgeschafft. Bei den anderen Schultypen gibt es sie noch, das soll aber auslaufen. Wir wollen ausführlich in dieser Stunde das Für und Wider in Bezug auf Förderschulen diskutieren. Aber erstmal vielleicht zunächst, Herr Försterling, wer unterstützt Sie in Ihrem Vorhaben?
Also uns unterstützen beispielsweise viele Elterninitiativen der Förderschule Lernen, die gerade dabei sind, sich auch zu vernetzen, weil sie einfach die Notwendigkeit sehen, dass es diese Schulform weiter gibt, dass sie sehen, dass ihre Kinder da positive Erfahrungen haben und sie möchten halt auch gerne, dass andere Kinder diese positiven Erfahrungen machen können. Und das ist eigentlich auch die größte Unterstützung mit, weil es geht gar nicht großartig um politische Fragen, sondern es geht einfach darum, haben die Kinder auch künftig diese Möglichkeit, können Eltern freiwillig diese Möglichkeit wählen oder nicht? Und da sind die Eltern tatsächlich unsere stärksten Verbündeten.
Und wo kommt der Gegenwind her?
Der Gegenwind kommt natürlich einmal aus der politischen Richtung, natürlich auch von der einen oder anderen Bildungsgewerkschaft, die sagen, naja, diese Parallelität der Systeme verhindert Inklusion. Und das sehen wir halt dezidiert anders. Aber ich glaube, das werden wir auch gleich nochmal ausdiskutieren.
In aller Länge und Breite. Holger Westphal ist stellvertretender Landesvorsitzender der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, der GEW, in Niedersachsen. Er ist auch zudem Vorsitzender der Fachgruppe Sonderpädagogik. Würden Sie eher tendenziell zu der Gegenwindgruppe gehören oder zu den Unterstützern des Anliegens von Herrn Försterling?
Ja, also ich glaube, da Herr Försterling und ich uns aus niedersächsischen Zusammenhängen sehr gut kennen, weiß er auch, dass ich eher zu der Gegengruppe gehöre und zu denjenigen, die die Inklusion wirklich verteidigen. Und dadurch, dass ich eben Lehrkraft mit sonderpädagogischer Expertise bin, habe ich eben auch in meiner eigenen Berufspraxis sehr, sehr viele Erlebnisse gehabt, sowohl mit schwerbehinderten Schülerinnen als auch mit Schülerinnen, die einfach nur etwas verlangsamt lernen, die sich in der Inklusion aufgehalten haben und kennen. erkenne den Mehrwert eines inklusiven Systems.
Frau Roth, wie ist das dann bei Ihnen? Sie sagten, Ihre Tochter geht in eine Förderschule. Gezielt oder weil sie nirgendwo anders aufgenommen wurde?
Also wir waren in einer inklusiven Kita und haben da ganz fantastische Erfahrungen gemacht. Übrigens wie ja auch noch viele, die, soweit sie sagen, sie jung sind, noch nicht im Fördersystem sind und wollten danach gerne inklusiv weiter beschulen und haben dann, ich sag mal, beim Tag der offenen Tür bei inklusiven Grundschulen Sätze gehört wie, gewickelt wird hier aber nicht oder das können wir hier nicht leisten. Die Förderschule haben wir uns dann auch angesehen und waren dann sehr angetan von den Möglichkeiten, die sie da hat, wie sie da gefördert werden kann. Wir haben dann nachher noch eine andere inklusive Grundschule gefunden, die sie genommen hätte, vielleicht, haben uns dann aber für die Förderschule entschieden und sind mit der Wahl sehr glücklich heute.
Bevor wir in die Diskussion plus, minus, pro, contra Förderschulen einsteigen, würde ich ganz gerne eine kleine Begriffsklärung haben wollen, wer auch immer sie leisten kann. Herr Westphal, Sie vielleicht. Wovon reden wir denn, wenn wir von sonderpädagogischem Förderbedarf reden? Es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, warum Kinder, Jugendliche gefördert werden müssen.
Ja, wir haben da durchaus eine gewisse Bandbreite, die man in der Vergangenheit und in dem Verlauf der Bildungsentwicklung versucht hat, in Kategorien zu pressen, wie ich immer sage. Und es geht halt wirklich um einen Förderbedarf, der leichte Entwicklungsverzögerungen hat oder einfach nur Lernschwierigkeiten hat. Es geht aber auch um Verhaltensschwierigkeiten und es geht eben auch um Schülerinnen und Schüler, die mit einer geistigen Beeinträchtigung auf die Welt kommen und ganz andere Lernwege gehen oder eben eine körperliche Beeinträchtigung mitbringen und bestimmte Abläufe in der Schule nicht so laufen, wie sie, sage ich jetzt mal, im sogenannten normalen System laufen. Also das heißt so, wie die gegliederte Schule sich bisher auf Schülerinnen und Schüler eingestellt hat.
Wenn man weiß, dass fast jedes fünfte Kind der sogenannten Unterschicht, also der Bevölkerungsgruppe, welche am wenigsten über Geld, Bildung, Güter, soziales Prestige verfügt, dass fast jedes fünfte Kind aus dieser Gruppe in die Förderschule Lernbehinderung eingestuft wird oder mit einer Lernbehinderung diagnostiziert wird, dann ist das Ganze doch auch eine sehr soziale Frage, oder?
Also auf jeden Fall, wenn ich das mal sagen darf. Deswegen muss eigentlich auch das Ziel sein, natürlich wesentlich früher anzufangen. Also im Bereich der frühkindlichen Bildung schon Chancen zu ermöglichen, mit einer frühen Sprachförderung beispielsweise. Und dann gilt es ja tatsächlich aus unserer Sicht, eine unabhängige Beratung zu machen, das Kind immer wieder auch sich anzuschauen, zu schauen, wie sind die Entwicklungen und dann gemeinsam mit den Eltern die Entscheidung zu treffen, Förderschule oder inklusive Beschulung. Was ist jeweils individuell das Beste? Und ich glaube halt einfach, dass wir diese Vielfalt erhalten müssen, um diese Wahlmöglichkeiten zu haben. Aber wir müssen tatsächlich genau hinschauen. Es darf halt kein soziales Stigma sein, sondern es muss um die beste Förderung des einzelnen Kindes gehen.
Dem kann man natürlich entgegenhalten und vielleicht möchten die anderen was dazu sagen, dass doch irgendwas an dem Eck ein bisschen schwierig ist, wenn 80-90% der Kinder in Förderschulen für Lernbehinderte in diesem Fall aus Milieus stammen, die von Kinderarmut geprägt sind.
Ich glaube, da sind wir schon bei einem Diskussionskern unseres heutigen Themas. Also Sie haben ganz richtig beschrieben, dass eben sehr viele Schülerinnen aus schwierigen Verhältnissen kommen oder eben aus sehr armen Verhältnissen und deshalb die Chancengleichheit in der allgemeinbildenden Schule ohne Förderschulen nicht ganz gegeben ist. Deshalb landen sie sehr häufig auf Förderschulen, was aber ihren Zustand nicht verbessert. Denn sie sind letztendlich dadurch separiert. Sie sind in einem Schulsystem, wo sie auf viele Schülerinnen treffen, die aus der gleichen Situation herauskommen. Und das sind eben die 80% Schülerinnen und Schüler, die auf der Förderschule lernen sind, wo wir ganz klar sagen, hier ist Inklusion der einzige Weg, denn man kann nicht einen Unterschied dadurch manifestieren, indem man sie dann auch noch segregiert und an ein eigenes Schulsystem gibt.
Schildern Sie uns Ihre Sicht der Dinge, Frau Kreuzer, aus der Position der Schuldirektorin heraus.
Ja, ich würde mich dem Herrn Westphal gerne anschließen. Das Segregieren ist in keinem Fall die Lösung, weil ich dadurch zum Beispiel die sprachlichen Defizite, die ja oft eine sehr, sehr große Rolle spielen beim Förderbedarf Lernen, natürlich nicht über Peer Education auflösen kann. Wenn ich Kinder, die alle die Zweitsprache Deutsch haben und permanent noch ganz viele Fehler machen, weil in ihrer Familie Deutsch vielleicht gar nicht gesprochen wird, zusammen in eine Klasse packe, kann ich natürlich nicht davon ausgehen, dass sich die Deutschkenntnisse verbessern. Ich sehe aber auch gerade Armut ist ein ganz großer Risikofaktor und wir sollten natürlich nicht davon ausgehen, dass das nicht auch stigmatisiert ist. Und diese Schleife setzt sich fort. Kinder, die in armen Familien aufwachsen, erleben keine Teilhabe und erleben die dann auch in der Gruppe. Die lernen das gar nicht kennen. Deswegen ist da die Inklusion der Weg, weil eben Teilhabe ermöglicht wird, eine andere Sprachkompetenz eingeführt wird und uns einfach andere Einflüsse gibt, als die, die die Kinder aus ihren Ursprungsfamilien schon haben.
Ja, die Frage ist aus meiner Sicht aber, wo setzt die Stigmatisierung ein? Also wir erleben eben auch, dass in der 7., 8. Klasse es eine bewusste Entscheidung gibt, die Regelschule zu verlassen, hin zur Förderschule lernen, weil man Stigmatisierung in der inklusiven Beschulung und Ausgrenzung erlebt hat. Und dann sozusagen haben wir die Berichte, dass in der Förderschule lernen die Kinder wieder durchaus auch aufblühen und dass sie dort weniger soziale, emotionale Schwierigkeiten haben, dass sie dann in die Ausbildung vermittelt werden können. Und ich finde, wir müssen dann auch weiter über Inklusion reden, nicht nur in diesen 45 Minuten gemeinsamer Unterricht, sondern was passiert eigentlich danach? Und wenn es gelingt, über eine Förderschule lernen, die jungen Menschen in den ersten Ausbildungsmarkt zu bekommen, dass sie eine Ausbildung machen können, dass sie gesellschaftliche Teilhabe dadurch auch langfristig ermöglichen können, dann ist es besser, als wenn wir Schülerinnen und Schüler durch Schulabstinenz verlieren, weil wir das eigentliche Ziel haben, sie inklusiv zu beschulen.
Wie sehen Sie das, Frau Raut?
Ja, ich habe ja jetzt natürlich kein Kind mit Lernbehinderung, das ist natürlich was ganz anderes.
Ja.
Was ich sagen kann, ist, dass mir hat mal eine Sonderpädagogin gesagt, auf einer Lesung mit den Büchern, ich habe ja auch darüber geschrieben, dass mein Kind ja eigentlich eins wäre, das man wunderbar inklusiv beschulen könnte, weil die macht ja nichts. Die sitzt im Rollstuhl, die zeigt kein herausforderndes Verhalten, die springt nicht über Tische, die kann vielleicht ihr Gegenüber anspucken, aber meistens ist sie sehr charmant und sehr nett und blond gelockt und hübsch angezogen. Und diese Lehrerin meinte, das wäre dann ein Traum für die Inklusion, aber das kann ja nicht der Anspruch sein. Im Gegenzug werden dann natürlich die Kinder, die herausforderndes Verhalten zeigen, die vielleicht schwierig sind im Umgang erstmal in der Klasse, könnten dann die sein, die nicht so sehr erwünscht sind. Das hat sie sehr deutlich gemacht. Und da muss man sagen, das kann es ja nicht sein. Also einmal kann mein Kind natürlich kein Beistellkind sein, das dann daneben steht und dann ist es Inklusion, sondern Inklusion fängt ja erst an, wenn die Kinder zusammenkommen. Und gerade auch bei Lernbehinderung sehe ich da sehr großes Potenzial, dass die Kinder voneinander lernen.
Ja, ich glaube, wir müssen vielleicht noch mal ein Stück weit die Begrifflichkeit uns angucken, über die wir reden. Das Charmante an der Inklusion oder an einem inklusiven System ist ja gerade der systemische Ansatz. Das heißt, auch anders als bei der Integration, die wir vor lange verfolgt haben, auch im Bildungssystem, aber eben auch im beruflichen System, handelt es sich bei der Inklusion ja um ein System, wo sich das System selber ändert. Also das heißt nicht mehr, die einzelne Schülerin oder der Schüler muss sich ändern, damit er in ein System hineinpasst. Und wenn er eben nicht hineinpasst, kommt er an eine Förderschule und muss so lange arbeiten, dass er dann am Ende vielleicht beim Beruf wieder reinpasst. Sondern wir haben bei einem inklusiven Schulsystem ein System, was sich den Bedingungen jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers anpasst. Und das ist genau das, wo wir dann auch in den Schulen uns immer wieder hinterfragen müssen, passt das in dieser Klasse, passt das in diesem Jahrgang oder müssen wir da irgendwas an den Umständen ändern, müssen wir was beim Personaleinsatz ändern, brauchen wir im multiprofessionellen Teams zum Beispiel noch Therapeutinnen oder Erzieherinnen oder auch Schulsozialarbeit, die an der Stelle ihre Arbeit leisten und das Team ergänzen beziehungsweise gemeinsam im Team arbeiten. Und ich glaube, wenn man Inklusion so begreift, dass das System sich immer wieder hinterfragt und das System sich verändert, dann kommen wir, glaube ich, dahin und würden sagen, also wenn es Eltern gibt, die die Förderschule anwählen, weil sie Stigmatisierung erfahren, dann hat das System an der Stelle noch nicht gepasst. Dann muss sich das System ändern.
Und das finde ich ganz wichtig, dass Sie das sagen, das ist dann kein Qualitätsmerkmal der Förderschule, sondern das ist ein Defizit im Regelschulsystem, wo man aber nur drüber nachdenken kann, wenn auch die Ressourcenversorgung stimmt und wenn die Schulen sich entsprechend ändern, was natürlich nicht über Nacht passiert.
Ja, die Gefahr ist ja auch einfach, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich hätte jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, auf die Förderschule zu gehen mit meiner Tochter, ich weiß nicht, wer uns genommen hätte und welche Möglichkeiten sie da gehabt hätte. Also ich habe mir gewünscht, sie inklusiv zu beschulen und das ist natürlich auch der Weg. Ich glaube, darüber müssen wir auch nicht reden, dass Inklusion ein Menschenrecht ist und dass die Schulen da ganz klar dazugehören. Aber ich wünsche mir halt für meine Tochter Fördermöglichkeiten, die sie halt auf das Leben vorbereiten. Die wird nicht selbstständig leben können, die wird aber hoffentlich selbstbestimmt leben können. Dafür brauche ich zum Beispiel einen Schwerpunkt in unterstützter Kommunikation. Also unterstützte Kommunikation ist das, wenn man mit Computern redet zum Beispiel. Also wenn das iPad die Stimmausgabe ist oder ein Talker, sogenannter Talker. Und das ist was, was ich zum Beispiel in der Förderschule sehr gut finde, dass meine Tochter da quasi Möglichkeiten hat, Lehrer hat, die damit Erfahrung haben. Was Sie da eben gesagt haben, dass das System sich anpassen soll, dass das genau, das wäre ja großartig, wenn das passiert. Das findet leider noch sehr wenig statt.
Das ist meine persönliche Erfahrung.
Also ich denke auch, wenn ich kurz mal so einen Brückenschlag versuchen darf, genau, also warum sagen wir beispielsweise, wir brauchen die Förderschulen noch als Wahlmöglichkeit, weil wir sagen, die Eltern entscheiden sich bewusst aktuell dafür.
Natürlich auch aus Not, ne?
Aus Not, ja, weil sie wissen, dass das System sich eben nicht angepasst hat. Und Herr Westphal kennt das ja aus Niedersachsen. Die Zahlen der Schulbegleitungen, also dass Erwachsene den einzelnen Schüler begleiten in den Unterricht, die steigt von Schuljahr zu Schuljahr. Und das zeigt mir eigentlich, dass sich das System eben nicht auf die Schülerinnen und Schüler einstellt. Und da sind Herr Westphal und ich, glaube ich, wieder dann auch einer Meinung, dass wir eben das System anpassen müssen, dass inklusive Beschulung auch besser möglich wird und eben sich das System auch auf die einzelnen Kinder einstellen kann. Das macht es eben aber nicht. Und deswegen braucht es aus unserer Sicht noch eine Alternative.
Die Gefahr ist natürlich, dass wenn die Förderschulen einfach so bestehen bleiben, werden ja die inklusiven Schulen nicht automatisch besser. Genauso wenig, wie sie automatisch besser werden, wenn wir die Förderschulen schließen, oder?
Genau, also sie werden halt nicht automatisch besser, wenn ich die Förderschule schließe. Das ist ja immer der Gedanke, dann wird sich das System schon anpassen.
Ja, aber wenn ich sie offen halte, auch nicht, oder?
Naja, ich glaube schon, wenn ich sie offen halte, dass ich bewusst dann auch parallel die inklusive Beschulung und das System Schule so verbessern kann. Das ist ja, also wir reden ja dann auch nicht nur, wenn wir das System Schule so ausgestalten, dass es sich auf das einzelne Kind besser ausrichten kann, reden wir ja über alle Kinder, nicht nur über die mit Unterstützungsbedarf, sondern es profitieren ja von einem Systemwechsel in der Schule dann auch tatsächlich alle Schülerinnen und Schüler.
Würden Sie denn sagen, Frau Kreuzer, aus Ihrer Erfahrung in der Schule, der sehr direkten, dass man unterm Strich sagen müsste, besser noch eine gute Förderschule als eine unzulänglich ausgestattete inklusive Schule? Also ich weiß nicht, wie gut Sie ausgestattet sind, aber müsste man das so sagen?
Nee, dem würde ich nicht zustimmen. Wir reden hier über ein Menschenrecht. Und ich denke, manchmal, wir haben auch nicht die Zeit, immer wieder zu sagen, ja, wir gucken noch, wir üben noch. Ich glaube, wir packen das mit der Inklusion auf der großen Ebene von Land und Bund eben nicht so an, dass wir eigentlich hingehen müssen und sagen, die Schulen müssen sich ganz grundlegend ändern, der Unterricht muss sich ändern, das Unterrichtskonzept muss sich ändern, die Rhythmisierung muss sich ändern. Und das ist ein Prozess, den nicht alle Schulen allein und unbegleitet gehen. Und da, glaube ich, liegt eine Lösung, diesen Prozess wirklich zu befördern und auch einzufordern, dass Schulen sich wandeln. Man kann keine inklusive Schule im 45-Minuten-Rhythmus mit normalem Unterricht machen. Denn dann hat Ihre Tochter, Frau Roth, leider keine Stunde, in der sie gestützte Kommunikation lernen kann.
Und man kann das ja auch, es heißt ja nicht immer, dass man zusammen, ich nehme es auch an, dass bei Ihnen so ist, Frau Kreuzer, dass die Kinder immer zusammen alles machen, oder? Das ist dann wahrscheinlich nicht der Fall.
Nee, das kann nicht der Fall sein, denn es gibt spezifische Bedürfnisse, die eben sonst niemand hat. Wir haben ein Konzept, in dem wir mit offenen Lernzeiten arbeiten. Und wir würden, wenn Ihre Tochter oder wenn ein Kind mit solchen Bedürfnissen da wäre.
Sie wollen uns nach Bonn locken.
Nee, Wir haben ja, ich kann ein anderes Kind als Beispiel nehmen.
Ist schon in Ordnung, dürfen
wenn
Sie
ich
gerne.
Zum Beispiel ein Kind habe, das nicht selbstständig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann, dann muss es eine Nische geben, in der dieses Kind das lernt. Aus meiner Sicht ist aber der Experte für diese Bedürfnisse oft eben nicht unbedingt nur der Sonderpädagoge, sondern vielleicht auch ein Mitschüler, der es eben kann, weil wir alle wissen, dass der Anreiz von Gleichaltrigen zu lernen ja auch viel, viel größer ist. Und es nicht immer ein Machtgefälle gibt. Das ist für mich, was die Inklusion so auszeichnet, dass die Kinder aus dieser Situation rauskommen, bevormundet zu werden. Ich will das nicht den Förderschulen vorwerfen, aber natürlich haben sie in einer gemischt befähigten Gruppe viel mehr, was die Kinder sich gegenseitig beibringen.
Das stimmt, ich stimme Ihnen dazu. Ich habe das ja auch in der Kita gesehen. Ich muss aber sagen, die Förderschule, die meine Tochter zumindest besucht, kann nicht für andere reden, ist auch schon sehr heterogen. Also da sind ja Klassen, die werden danach zusammengestellt, auch unter pädagogischen Gesichtspunkten, dass eben verschieden befähigte Kinder sie besuchen. Aber es gibt zum Beispiel etwas, das nennen die Quasselgruppe, da treffen sich Kinder schulübergreifend aller Altersklassen, die eben mit unterstützter Kommunikation kommunizieren, um voneinander zu lernen und auch vielleicht mal Geräte gegenseitig oder sich gegenseitig zu motivieren, weil auch der Austausch unter, ich sag mal, Gleichbefähigten ist ja auch eine etwas Schönes. Ne?
Aber da sehen Sie genau, an welchen Stellen traditionelle Schule einfach nicht mehr passt.
Ich würde gerne nochmal auch ein Argument aufgreifen.
Ich will das nur kurz zu Ende führen. Zum Beispiel nicht jahrgangsübergreifend zu arbeiten, ist auch was eigentlich zur Inklusion nicht passt.
Ja, Inklusion stellt doch eigentlich unser ganzes Schulsystem in Frage, wenn wir es konsequent zu Ende denken.
Auf jeden Fall die ganzen Schubladen, die da drin sind.
Herr Westphal.
Ich würde gerne noch mal ein Argument aufgreifen, weil ich glaube, ich finde es ja gut, dass wir alle einer Meinung sind, dass wir ein inklusives Schulsystem als das Schulsystem ansehen, welches wir auch anstreben und welches das ist, was eben Teilhabe ermöglicht und bestmögliche Entwicklung aller Schülerinnen und Schüler ermöglicht. Eine Aussage, die ich sehr schwierig finde und die mir immer wieder aufstößt, ist einfach, dass die Ressourcen zurzeit eben noch nicht stimmen. Sicherlich auch gerade im niedersächsischen Bereich dadurch begründet, dass wir eben noch ein Parallelsystem zwischen Förderschulen und inklusiver Beschulung haben.
Das
ich glaube, dass wir, ich weiß, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, aber ich glaube nach wie vor, dass wenn wir gerade den Bereich der Förderschulen lernen aufgelöst hätten und dieses Personal, da wir gerade sowieso eine große Ressourcenknappheit in Niedersachsen haben, dieses Personal noch zur Verfügung hätten, dann sähen die Ressourcen ein wenig anders aus. Aber eine andere Aussage, die ich eher dramatisch finde, ist, wir können nicht zu der Entscheidung kommen und sagen, solange die Ressourcen nicht ausreichen oder weil wir es nicht geschafft haben, seit 2013/14, seitdem sind wir in Niedersachsen im inklusiven Schulsystem, die Ressourcen bereitzustellen und die Systeme zu verändern, also das heißt multiprofessionelle Teams aufzubauen, sodass es passt, kann nicht der Umkehrschluss oder die Entscheidung sein, dann müssen wir eben die Förderschulen weiter erhalten und dann haben wir es eben nicht geschafft. Also da bin ich, glaube ich, zeitlich ein bisschen mehr in Panik und würde irgendwie sagen, man kann in 10 Jahren eine ganze Menge schaffen und dann muss der Druck noch ein bisschen höher werden, dass wir es dann auch anpacken und schaffen. Denn so eine Aussage, Frau Roth, dass eine Schule Ihnen sagt, wir wissen nicht, ob wir Ihre Tochter nehmen können oder nicht nehmen können. Also das, da kriege ich ganz heftige Bauchschmerzen, denn das ist eigentlich
Sie,
eine Aussage,
die...
Ja, das glaube ich Ihnen. Und ich glaube, das ist eine Aussage, die dürfen wir uns in einem inklusiven Deutschland im Jahr 2022 eigentlich nicht mehr gefallen lassen.
Ja, aber was hätte ich machen sollen? Also ich hätte ja mein Kind, ich habe darüber auch nachgedacht, weil ich ja gesagt habe, ich möchte eine inklusive Gesellschaft für mein Kind, für uns alle, ehrlich gesagt. Was mache ich da, wenn die Grundschule sagt, aber wir können das hier nicht leisten? Ich kann natürlich hingehen und die zwingen, ich kann versuchen, mich einzuklagen, ich kann mir viele Termine geben lassen, aber am Ende des Tages möchte ich ja eine Schule, wo mein Kind gefördert wird und glücklich ist und der kleine Streber sein kann, der sie ist.
Jetzt lassen Sie uns mal ein bisschen sortieren, noch Pro und Contra. Herr Försterling, der Bildungspolitiker, wird an der Stelle gleich nochmal gefragt. Also was spricht für und was spricht gegen Förderschulen? Wir hatten den finanziellen Aspekt jetzt gerade schon angetippt. Aber im Kern geht es doch letztendlich um die Frage, wie Kinder, die einen speziellen Förderbedarf haben, sich am besten individuell entfalten können. Und da gehen die Argumente ja auseinander. Die einen sagen, in denen sie in einem Umfeld sind, dass die ganze Vielfalt von Gesellschaft auch die verschiedenen Leistungsfähigkeiten abbildet. Und die anderen sagen, die brauchen eigentlich einen bestimmten, besonders geschützten Raum, damit sie sich ohne Sport, ohne Leistungsdruck, ohne Zeitdruck entfalten können in dem Rahmen, was jedem einzelnen Kind individuell möglich ist.
Ich glaube, das kommt halt auf das Kind an. Und ich kann Frau Roth da verstehen, dass sie sich gewünscht hätte, und das finde ich auch hervorragend, wenn das System so gewesen wäre, dass ihre Tochter inklusiv oder mit gutem Gewissen inklusiv hätte beschult werden können. Aber das war ja scheinbar nicht der Fall. Und deswegen ist die Frage, was ist in der jetzigen Situation das Richtige für das einzelne Kind? Und das kann eben die inklusive Beschulung sein, das kann aber auch die Förderschule sein. Und es ist eben nicht so, dass die Förderschule deutlich mehr Ressourcen frisst. Wir haben das tatsächlich für die Förderschule Lernen in Niedersachsen ausgerechnet. Wenn im vergangenen Schuljahr all die Kinder von der Förderschule Lernen inklusiv beschult worden wären, wäre trotz der viel zu geringen Ausstattung der inklusiven Beschulung, wären trotzdem 37 Sonderpädagogen mehr notwendig gewesen. Also es ist nichts, was zusätzliche Ressourcen frisst.
Aus der Sicht des Gewerkschafters, Herr Westphal, würden Sie wahrscheinlich dem entgegenhalten wollen, dass es darum geht, die Mittel, die man hat, zu konzentrieren und besser dann in einem System als in parallel in zweien. Und es gibt ja auch das Argument, wie stehen Sie dazu, dass gesagt wird, solange wir Förderschulen haben, erzeugen die auch einen gewissen Sog. Also wenn sie da sind, müssen sie auch bespielt werden sozusagen, weil da ja auch Gelder reinfließen.
Ja, also erstmal besteht ja ein Schulsystem nicht nur aus Lehrkräften, sondern ich habe Sie vorhin schon ein paar Mal angesprochen, wir haben ja multiprofessionelle Teams in unseren Schulen, sodass also gerade die Synergieeffekte einer beispielsweise großen Gesamtschule, die eben auch Erzieherinnen, Therapeutinnen, Schulsozialarbeit an Bord hat, dass hier die Möglichkeiten der Teamarbeit ganz andere sind und auch teammäßig die Schülerinnen und Schüler in der Schule aufzufangen beziehungsweise den Unterricht zu gestalten. Dementsprechend würde ich das immer vertreten, dass eine Förderschule, die nach wie vor bestehen bleibt, also erstmal diese Ressource auch noch den Bedarf dieser Ressource hat und auf der anderen Seite natürlich immer die Möglichkeit bietet, dass sich ein anderes System nicht so schnell entwickeln muss. Also das heißt, in dem Moment, wo ich immer noch die Möglichkeit habe, eine Förderschule anzuwählen, ist der Druck des anderen Systems nicht da und dann kommt es eben zu Aussagen, dass man eben sagt, naja, ich glaube, wir können ihre Tochter, ihren Sohn, wir können sie im Moment noch nicht aufnehmen, weil wir noch nicht so weit sind oder weil wir bestimmte Bedingungen nicht erfüllen können. Und das ist, glaube ich, der Punkt, warum wir als Gewerkschaft eben auch dafür sind, die Inklusion umzusetzen und sukzessive dann eben auch mit einer Gesetzgebung die Förderschulen zu schließen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit dem Wortwechsel. Wir diskutieren hier in dieser Sendung darüber, wie ein Schulsystem gestaltet werden sollte, damit es alle Kinder mitnimmt, ob nun mit oder ohne Förderbedarf. Und wir fragen, ob es dazu spezieller Förderschulen bedarf oder tendenziell eben nicht. Das diskutieren der FDP-Bildungspolitiker Björn Försterling, die Journalistin und Mutter eines behinderten Kindes Sandra Roth, der Vertreter der Bildungsgewerkschaft GEW Holger Westphal und die Schulleiterin Sabine Kreuzer. Und von der würde ich jetzt gerne wissen, ein Argument derjenigen, die sagen, Inklusion ist in jedem Falle zumindest nicht möglich bei jeder Art des Förderbedarfs, ist, dass die Lehrer in einer, in Anführungsstriche, Regelschule damit überfordert sind, dass sie weder in ihrer Ausbildung das nötige Handwerkszeug in die Hand bekommen, noch eben die Unterstützung de facto an die Hand bekommen und letztendlich dann die Leistungsstärkeren, vielleicht nicht zu fördern, speziell zu fördernden Kindern ein Stück weit vernachlässigen müssen.
Das halte ich für ein Scheinargument. Ich würde, wenn ich auf meine eigene Ausbildung zurückblicke, ich bin Lateinlehrerin, sagen, ich bin für vieles nicht ausgebildet und Inklusion ist in jedem Fall eins davon und trotzdem habe ich es gelernt. Es gilt aus meiner Sicht tatsächlich zu überlegen, inwieweit müssen wir uns mal von dem Einzelkämpfertum, das bei Lehrern vorherrscht, verabschieden und wirklich systematisch Teamarbeit einführen, multiprofessionelle Teamarbeit. Ich muss ja gar nicht alles für jedes Kind können. Der Anspruch ist auch in der Regelschule verfehlt. Da liegt aus meiner Sicht tatsächlich der Grund. Wir müssen unser Schulsystem, so wie es ist, völlig hinterfragen. Auch zum Beispiel, Sie erwähnten das eben, ein Argument pro Förderschule, da gibt es mehr Zeit. Wir müssen aus meiner Sicht einmal überlegen, warum ist Zeit eigentlich so ein großes Kriterium bei Schulerfolg? Es ist wirklich schlimm und wirklich entscheidend, mit wie viel, mit welchem Alter genau ich Bruchrechnung lerne, oder ist es entscheidend, dass ich sie irgendwann kann?
Das sind tatsächlich große Herausforderungen und große Fragen an das System Schule. Und die Frage ist aber, wie baue ich den Druck auf, dass sich das System verändert? Und ich finde es halt der falsche Ansatz zu sagen, wir schaffen die Förderschulen ab, dann sind die Kinder im System, dann muss das System drauf reagieren. Ich glaube, das System muss erst entsprechend verändert werden und dann können dem auch die Kinder folgen. Ich habe kein gutes Gefühl damit, wenn wir sagen, wir erhöhen den Druck auf das System, indem wir die Kinder sofort da reinschicken.
Es gibt ja ein Argument, wiederum genau das zu tun, Frau Roth und dann gern auch die anderen, dass man sagt, wenn Kinder, die keine Beeinträchtigung haben, keinen besonderen diagnostizierten Förderungsbedarf haben, niemals mit anderen, also Schwächeren, Versehrten, Behinderten, wie auch immer zusammenkommen, wenn die also frühzeitig oder jedenfalls im Laufe der Schulkarriere aussortiert werden, dann können sie auch nicht wirklich eine Akzeptanz aufbauen. Sie können das Denken, alle gehören auf Augenhöhe in so eine Gesellschaft dazu gar nicht entwickeln, weil sie sich damit gar nicht auseinandersetzen müssen.
Ja klar, also wenn wir in den Zoo gehen, dann gibt es Kinder, die zeigen auf meine Tochter und beobachten die und nicht die Affen, weil die ist spannender, die hat man noch nie gesehen. Und das ist natürlich etwas, wo ich sagen muss, das können wir als Gesellschaft, wenn schon Kinder das nicht kennen, dann werden wir es als Erwachsene auch nicht mitdenken. Dann werden wir nie auch eine Barrierefreiheit erreichen, weil wir uns einfach gegenseitig nicht kennen. Und das geht ja in alle Richtungen. Und gleichzeitig sehe ich bei meinem Sohn, wie selbstverständlich der Umgang sein kann. Der würde zum Beispiel vehement widersprechen, dass Sie gerade gesagt haben, dass meine Tochter eventuell zu den Schwächeren gehört, weil er sie als sehr stark empfindet, was sie auch ist. Also der hat da einen ganz anderen Zugang, einfach weil das von quasi, mit 2 Jahren kam seine Schwester auf die Welt, also als er 2 war, das heißt, er kennt das nicht anders.
Und Sie haben nicht die Sorge oder hätten Sie, dass diese schreckliche, von Ihnen so benannte Zoo-Situation dann sozusagen Ihre Tochter oder viele andere in einer vergleichbaren Situation sozusagen schulalltäglich begleitet?
Naja, das ist ja unser Leben. Also ich gehe trotzdem in den Zoo und wir haben da auch ganz viel Spaß. Das passiert halt ab und zu und dann muss man sich unterhalten. Und wenn ich einen guten Tag habe, dann macht mir das auch nicht viel aus. Also ich glaube, dass Schule ist auch wie das Leben und die muss uns auf das Leben auch vorbereiten. Deswegen hätte ich jetzt keine Sorge, das wäre jetzt nicht mein Grund gewesen, zu sagen, sie muss auf eine Förderschule, damit sie in einem geschützten Raum ist. Also für meine Tochter habe ich in der inklusiven Kita gesehen, dass es einfach besser ist, wenn Kinder Sachen auch direkt ansprechen und uns dann erklären. Und wenn man eine Kultur hat in der Institution, wo man da ist, das heißt die Schule oder die Kita, die das auffängt und begleitet, dann muss das auch nicht stigmatisierend sein. Das ist halt eine ganz krasse Frage, wie die Lehrer das mit begleiten, wie das die Eltern auch mit begleiten und was für eine Kultur da herrscht.
Frau Kreuzer und auch Herr Westphal, es gibt mit Sicherheit, und die eine oder andere habe ich sogar gefunden, diverse Studien, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen, ob in dem Moment, wo es einen inklusiven Schulunterricht gibt in einer Regelschule, die Leistungsstärkeren ausgebremst werden, dass sie weniger lernen, dass sie langsamer lernen oder nicht. Was wissen Sie darüber?
Da kann ich gerne was zu sagen, denn diese Studien gibt es natürlich. Und würde dann gleich noch einen Aspekt zur Förderdiagnostik insgesamt anschließen. Also einmal gibt es zahlreiche Studien, die genau belegen, dass also ein inklusives Schulsystem auf jeden Fall gleichwertig, wenn nicht sogar besser funktioniert im Zusammenlernen. Und ich kann es auch aus meiner eigenen Praxis berichten. Wir sind in meiner Schule im Bereich geistige Entwicklung, wo ich mal war, in ein kooperatives System gestartet, in einer Grundschule, und die beiden ersten Klassen, also die Kooperationsklasse im Bereich geistige Entwicklung und die erste Grundschulklasse, haben sich zusammengelegt und haben gesagt, wir unterrichten sofort komplett zusammen. Und es gab noch zwei andere Grundschulklassen, die eben nicht Kooperationsklassen waren. Und es gab die steile Diagnose, dass aus der Kooperationsklasse die wenigsten Gymnasialempfehlungen, damals gab es ja noch die weiteren Schulformempfehlungen, die wenigsten Gymnasialempfehlungen hervorgehen. Und nach 4 Jahren war es ganz, ganz spannend, dass aus der Kooperationsklasse die meisten Schülerinnen und Schüler zum Gymnasium gewechselt haben. Leider konnten wir damals die Inklusion nicht fortführen. Da sind wir vielleicht jetzt schon einen kleinen Schritt weiter. Wir sind in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften ja auch lange schon in der Diskussion, was Inklusion angeht. Und da würde ich gerne einen Punkt ansprechen, die Förderdiagnostik an sich. Wir haben auch kritisch mal die Förderdiagnostik an sich mit dem Blick auf Inklusion und den weiten Inklusionsbegriff uns angeschaut und gesehen, was bringt uns eigentlich dazu, dass wir immer erst die Unterschiede finden müssen und immer erst das diagnostizieren müssen, was an Unterschied da ist. Wir würden sie gerne grundlegend verändern. Die Diagnostik hat sicherlich zum Inhalt, dass man schaut, wo ein Bedarf ist, der unterstützt werden muss. Das ist die positive Aussage einer Diagnostik. Aber müssen wir deshalb danach zu einer Aussage kommen, zu welcher Behinderungsform jemand gehört? Das ist eigentlich genau das, was im schulischen Alltag stört. Deswegen würden wir gerne die Förderdiagnostik dahingehend verändern, dass wir zu einer Beschreibung der individuellen Stärken und individuellen Bedürfnisse kommen. Übrigens nicht nur von Schülerinnen und Schülern mit einer sogenannten Beeinträchtigung, sondern ich glaube, auch diese Sichtweise des weiten Inklusionsbegriffes würde allen Schülerinnen und Schülern zugutekommen, denn wir haben ja bei weitem auch im gegliederten Schulsystem nicht mehr die homogenen Klassen, die wir uns da vorstellen.
Und kein Kind profitiert von Defizitorientierung. Deswegen ist Inklusion auch ein großer Profit für die, die besonders begabt sind. Erstens, wenn ich systemisch Nischen habe, wo ich Bus fahren lerne, kann ich in der Zeit auch ein Frühstudium beginnen. Das ist schulorganisatorisch dann gleich, was da gemacht wird. Und ich glaube, dass gerade diese Defizitorientierung, die zu diesem Labeling führt, was auch für uns was ist, was wir als ganz ablehnen, das belastet ja auch die anderen Kinder. Immer wieder, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Das ist die völlig falsche Brille für eine Schule. Und die führt zu Schulstress und dann letzten Endes auch dahin, dass man irgendwann mit 14 sagt, ich will lieber an die kleine Förderschule, weil ich halte das nicht mehr aus.
Findet das die Zustimmung des Bildungspolitikers?
Ja, ich glaube, das Wichtige ist, um Herrn Westphal zu ergänzen, dass auch mit der Feststellung eines Unterstützungs- oder Förderbedarfs auch nicht automatisiert zusätzliche Ressourcen generiert werden können. Wir haben in Niedersachsen die Feststellung gemacht, dass wir vor Einführung der inklusiven Beschulung, wir das Land waren mit der geringsten Quote an festgestelltem Förderbedarf. Weil damals dann automatisch die Landesschulbehörde entschieden hat, dein Kind muss jetzt zur Förderschule. Deswegen ist man damit sehr restriktiv umgegangen. Und jetzt haben wir genau das Gegenteil. Wir haben eine extrem hohe Quote von festgestellten Unterstützungsbedarfen. Und meine These ist, dass das auch dadurch verursacht ist, weil man automatisch als Schule dann auch zusätzliche Ressourcen bekommt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, welche anderen Gründe es gibt, dass in den letzten 10 Jahren die Anzahl der festgestellten Unterstützungsbedarfe so massiv gestiegen ist. Und deswegen ist das, was Frau Kreuzer eben gesagt hat, der systemische Ansatz genau der entscheidende.
Unterscheidet sich ja auch sehr stark von Bundesland zu Bundesland, wie hoch der Anteil derjenigen Schüler ist, bei denen ein Förderbedarf diagnostiziert werden muss. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt in dieser Diskussion, dass sich Schule an sich, das ganze Schulsystem, ein Stück ändern muss. Also nicht die Schüler müssen sich an die Schule anpassen, sondern eben umgekehrt. Was genau muss sich ändern? Also ein Punkt hat Herr Fosterling eben schon gesagt, und ich würde gerne die Meinung der anderen dazu gehören, dass natürlich nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch in dem Moment, wo Inklusion gelingen soll, muss, kann und darf, mehr Personal in die Schulen muss. Was muss sich noch verändern in der Schule, damit Inklusion überhaupt eine Chance hat zu gelingen?
Die Schule muss diese feste Struktur aufgeben, dass es von Klasse zu Klasse geht, dass es dann an dem und dem Tag die und die Prüfung gemacht werden muss. Ich will wirklich an Prüfungen unbedingt festhalten, aber wir sind zu rigide darin, dass ein Kind mit 10 Jahren das und das und das und das können muss. Manchmal ist es auch okay, wenn man darüber 11 wird, aber Schule stigmatisiert das schon systemisch durch Sitzenbleiben.
Brauchen wir aber auch noch viel gezielter bauliche Veränderungen in den Schulen, weil oft gibt es auch körperliche Beeinträchtigungen von besonders förderungsbedürftigen Kindern. Und ein anderer Punkt wäre natürlich kleinere Klassen, also nicht nur mehr Personal in die Klassen, sondern kleinere Klassen.
Also ich glaube, dass das ist auch ein wesentlicher Punkt, dass wir von dem starren System der Klassenzuordnung wegkommen, dass man tatsächlich auch da den inklusiven Weg geht und kleinere Klassen zulässt, da wo kleinere Klassen unbedingt nötig sind, weil eine Klasse eben auch immer einen unterschiedlichen Bedarf und eine unterschiedliche Herausforderung hat. Die multiprofessionellen Teams sind angesprochen worden. Bauliche Maßnahmen würde ich jetzt nicht nur auf Barrierefreiheit beziehen, sondern eben auch auf die Möglichkeiten, dass sich Kleingruppen treffen können, dass man Lernzeiten unterschiedlich rhythmisieren und strukturieren kann. Denn Schülerinnen und Schüler haben sehr unterschiedliche Zeiten und auch Phasen der Länge, wann sie lernen und wie sie lernen können. Das alles muss baulich aufgefangen werden. Das heißt, es muss Ecken geben, wo man sich zurückziehen kann. Es muss Bewegungsmöglichkeiten geben. Und die eben nicht nur in den 2 Stunden Schulsport in der Woche, sondern diese Möglichkeiten müssen gegeben werden, sodass sie individuell auch ergriffen werden können. Ein Punkt ist auch das Sitzenbleiben, das sogenannte. Auch da haben wir eine große Problematik, denn das verursacht immer wieder Schulversagen. Das verursacht das persönliche Versagen, dass man dann irgendwann auch keinen Mut mehr hat zu lernen, keine Motivation mehr bekommt. Also was gerade schon angesprochen wurde, eben jeder lernt in seinem Tempo und der eine lernt eben was in 2 Jahren, was der andere in 4 Jahren lernt.
Frau Roth, würden Sie sagen, dass ich auch an der Haltung von Lehrern, von der Politik, von der Gesellschaft etwas ändern muss? Denn es muss ja einen Grund geben, warum innerhalb der Länder, die sich bei der berühmten Schulstudie PISA beteiligen, Deutschland, was Inklusion angeht, wirklich relativ schlecht abschneidet. Im Durchschnitt sind 85% der Kinder mit Förderbedarf inklusiv unterrichtet. In Deutschland, Frankreich und der Schweiz im Übrigen auch, sind es mehr als 50% der Schüler, die in Förderschulen landen.
Ja, sicher. Also es müssen sich ja nicht nur die Barrieren in den Gebäuden ändern, damit die Schüler überhaupt reinkommen ins Klassenzimmer, wenn sie jetzt zum Beispiel in den Rollstuhl fahren, sondern halt auch die Barrieren in den Köpfen. Und das geht natürlich nur, wenn wir uns begegnen. Das bedingt sich alles gegenseitig. Also wenn ich jemanden kenne, der einen Rollstuhl fährt, dann sehe ich die Treppe als Problem. Und wenn ich niemanden kenne, dann ist die Treppe für mich kein Problem. Genauso umgekehrt, wenn da eine Rampe ist und ich begegne jemanden, dann schwinden vielleicht die Barrieren in den Köpfen ein bisschen. Also für mich ist die Lösung einfach, dass wir uns mehr begegnen. Und da sollte Schule dazugehören, weil Schule natürlich früh ansetzt. Und nur so können wir uns als Gesellschaft auch verändern.
Würden Sie denn der These zustimmen, der eine oder die andere in dieser Runde, dass in Deutschland in den letzten Jahren, was Inklusion angeht, sogar eher Rückschritte vollzogen wurden, also dass wieder vermehrt Förderschulen gebaut werden, dass der inklusive Unterricht da, wo er stattfindet, personell, finanziell vernachlässigt wird?
Ich gebe Ihnen recht, der inklusive Unterricht, da sind zu wenig Ressourcen drin. Ich glaube nicht, dass wir insgesamt Rückschritte gemacht haben in der Inklusion auf die gesamte Gesellschaft bezogen. Ich glaube tatsächlich, dass wir, weil das System Schule aus meiner Sicht nicht jedem Schüler gerade gerecht wird, durchaus auch ein Problem in der Inklusionsdebatte generiert haben, weil natürlich viele Eltern dann doch sagen, die anderen Kinder, die über Tische und Bänke gehen, machen es für mein Kind schwer zu lernen. Und das ist eine Situation, wo ich sage, das ist kontraproduktiv.
Aber das tun sie in anderen Ländern dann offenbar nicht.
Das ist kontraproduktiv für die Inklusionsdebatte. Ich glaube, andere Länder sind da besser aufgestellt. Man muss sich die Statistiken auch genau ansehen. Da findet auch viel mit Kooperationsklassen statt, wo eben nicht alle gemeinsam, aber im selben Gebäude unterrichtet werden. Und ich glaube, das, was uns andere Länder, wo die uns überlegen sind, ist halt die Gesamtausstattung des Systems Schule. Wenn sozusagen bei Frau Roth das die erste Reaktion war, aber gewickelt wird ihr Kind nicht, dann ist das in anderen Schulsystemen keine Frage, weil da gibt es beispielsweise Assistenzkräfte, da gibt es Krankenpfleger, die mit in der Schule sind. Da ist das System anders aufgestellt.
Die Schulbegleiter gibt es ja jetzt hier auch, aber da gibt es halt keinen Pflegeraum jetzt konkret.
Ja, und über die Qualifikation von Schulbegleitern kann man auch ganze Aufsätze schreiben.
Oh, wir haben ganz wunderbare.
Also ich will die jetzt auch nicht alle diskreditieren, aber ich kenne auch sozusagen Beispiele, wo die Schulbegleiter eher ein Problem sind.
Okay, da würde ich jetzt widersprechen. Das ist aber eine Randdebatte, da weiß ich jetzt nicht, ob wir da rein wollen.
Aber wie ist es mit den Rückschritten? Ist Deutschland auf dem Wege immer noch, in Klammern trotz Corona-Pandemie, zu mehr Inklusion, in welcher Form auch immer? Oder gibt es Rückschritte zu beklagen? Herr Westphal.
Ja, ich glaube, da ist durchaus auf Bundesebene und auch in den einzelnen Bundesländern einiges in den letzten Jahrzehnten, kann man ja mittlerweile sagen, verschlafen worden. Ich glaube, seit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention
2009.
Gab es erst einen großen Aufbruch. Dann gab es den ersten Berichtszeitraum bei der Monitoringstelle und den hat man nicht so ganz ernst genommen. Ich glaube, da hat man gemerkt, es gibt doch irgendwie, wenn wir uns da nicht so ganz ranmachen an die Inklusion, dann gibt es keine großen Sanktionen und wir können das ganze Tempo, was am Anfang vielleicht noch gesehen wurde, aber auch nicht ergriffen wurde, das können wir wieder runterfahren und wir sind dann irgendwann so in so eine Trippelschritt-Situation gekommen, dass man immer noch kleine Trippelschritte nach vorne gegangen ist und jetzt mittlerweile haben wir die Situation, dass wir tatsächlich den Stillstand haben. Oder wie in Niedersachsen, wo ja das Auslaufen der Förderschulen Lernen schon einmal verlängert worden ist, wie es jetzt noch einmal verlängern sollten. Ich glaube, jetzt sind wir dann in einer Situation, wo man auch irgendwann von Rückschritten sprechen kann. Denn wir haben letztendlich keinen Plan, wie wir es weiterentwickeln wollen. Sehr positiv ist gerade für Niedersachsen zu sehen, dass ja im letzten, jetzt gerade in der aktuellen Legislaturperiode, es einen Entschließungsantrag der Parteien SPD, CDU, FDP und Grünen gegeben hat, wo sie sich zu einer konsequenten Entwicklung der Inklusion ausgesprochen haben. Und der ist sehr dezidiert, dieser Antrag. Der lohnt sich auch einfach mal nachzulesen. Da sind Ziele formuliert, die jetzt aber auch dann dringend ergriffen werden müssen.
Aber in der Ampelkoalition ist im Koalitionsvertrag auf Bundesebene nicht die Rede vom Aufbrechen der verschiedenen Strukturen. Also ja, Förder- und Regel.
Aber das ist ja auch nicht, Aufgabe der Bundespolitik. Also
nee, ist das vielleicht sogar auch ein Problem? Und das würde ich gerne auch von den anderen wissen, wenn es denn Rückschritte zu beklagen gibt oder ein zu geringes Tempo, was die Inklusion angeht, dass das etwas damit zu tun hat, dass die Kompetenzen bei uns in Deutschland so verteilt sind, wie sie es sind, nämlich dass der Bund schlechterdings für Bildung nicht zuständig ist und jedes Bundesland, sieht man dann auch bei der Anzahl von Förderschulen, selbstständig entscheiden kann, wie es damit umgeht?
Ich glaube, es ist ein Problem, dass wir alle wissen, dass es ganz viel um Haltung geht, um Ausgestaltung von Unterricht und dass die Schulen nicht die sind, die diese Prozesse begleitet entscheiden. Ich glaube, dass eine Inklusion nur umgesetzt werden kann, wenn sie aus der einzelnen Schule kommt. Und da dieser Prozess nicht initiiert wird, kommen wir in dem Prozess auch nicht voran.
Ich glaube auch ganz entscheidend ist, dass wir uns, dass wir Inklusion nicht anhand von Zahlen und Statistiken diskutieren. Also natürlich hat Bremen mit dem Auslaufen aller Förderschulen eine ganz hervorragende Statistik. Aber ich persönlich habe meine Zweifel daran, dass da den Kindern überwiegend deutlich besser geholfen wird, gesellschaftliche Teilhabe zu erleben als in Niedersachsen, weil auch da haben wir eine Wanderungsbewegung, wo dann die Kinder bei den Großeltern mit Erstwohnsitz in Niedersachsen angemeldet werden. Also ich würde mich dann halt auch gerne von dieser statistischen Debatte lösen, hin tatsächlich zu der Frage, wie kann das System Schule jedem einzelnen Kind gerecht werden.
Jenseits vom politischen System, Frau Roth, vielleicht nochmal zu der Frage, die ich vorhin in den Raum gestellt habe, inwieweit es Rückschritte gibt, die nicht zuletzt auch damit etwas zu tun haben, dass ja beispielsweise die Aktion Mensch in ihrem Inklusionsbarometer davon spricht, dass diejenige Gruppe, die am stärksten während der Pandemie isoliert war, justament genau die Gruppe ist, von der wir hier jetzt seit einer knappen Stunde reden, nämlich die Beeinträchtigten, die besonders förderungsbedürftigen Kinder.
Ja, sicherlich. Also viele von uns, sage ich jetzt mal, also von Familien mit Kindern mit Behinderung, die haben sich ja auch zum Teil, wir haben uns zum Teil abgeschottet und haben in der Corona-Krise einfach auch sehr große Sorge um die Gesundheit gehabt. Und da sind natürlich andere Dinge, sind zurückgetreten demgegenüber. Aber wenn wir es jetzt mal auf der ganz großen Ebene betrachten, ist es natürlich so, dass die Corona-Krise die Inklusion jetzt nicht vorangebracht hat. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, sie hat auch gezeigt, dass alles möglich ist. Dass plötzlich Kinder zu Hause unterrichtet werden können, dass es digitale Möglichkeiten gibt, teilzunehmen. Und das war gerade auch für Kinder mit Behinderung zum Teil dann auch mal eine schöne Erfahrung und auch zu sehen, was Schule alles bewegen kann, was wir alles plötzlich anders machen können, wenn wir denn müssen. Das war natürlich kein schöner Anlass, aber es hat auch gezeigt, was alles möglich ist. Und auch wenn das hart war, gibt mir das dann auch ein bisschen Hoffnung, dass ich denke, man sieht doch, wenn es muss, dann geht es ja. Oder wenn wir wirklich wollen, dann können wir auch.
Und Frau Kreuzer, inwieweit haben Sie das im Schulalltag erlebt? Pandemie hat Rückschritte bedeutet für die Inklusion oder wie eben beschrieben, sogar einige Fortschritte gebracht?
Ja, beides haben wir auch erlebt. Aber eben genau vor allem dieses Problem der Segregation. Wenn Kinder aus armen Familien zu Hause unterrichtet werden, ist das eben nicht dasselbe, als wenn das Kind der Studienrätin zu Hause unterrichtet wird.
Ich würde das mal ergänzen, weil wir in Niedersachsen große Diskussionen geführt haben. Ich auch persönlich mit einigen Kostenträgern, die dann abgelehnt haben, dass die Schulbegleiter im Distanzunterricht die Schüler auch unterstützen. Ja. Das war widersinnig. Die haben gesagt, ja, aber das Kind geht ja gar nicht in die Schule, also gibt es auch keinen Schulbegleiter. Da mussten wir wirklich hart kämpfen.
Das ist wirklich so wichtig, da kann ich beisteuern, weil ein Kind, das nicht sieht und das nicht spricht, vor einer Zoom-Konferenz zu sitzen ohne Begleitung, ist sehr schwierig, sagen wir mal.
Ich möchte am Ende dieser Diskussion noch eine kleine Wünsch-dir-was-Runde machen. Vielleicht mögen Sie, Herr Westphal, anfangen. Ich möchte mal einen Satz beginnen, den Sie bitte jeweils mit 1,5 Sätzen zu Ende führen. Und der geht so. Damit in Deutschland die UN-Konvention über Rechte von Menschen mit Behinderungen als umgesetzt gelten kann, muss in Sachen Bildung jetzt zuallererst Folgendes geschehen.
Da müsste auf jeden Fall Bildung ganz oben bei den Investitionen auftauchen. Das heißt, wir brauchen sehr viele Ressourcen, die in die Bildung fließen müssten. Und nur so kann es gelingen. Aber es muss auch ein gesellschaftliches Umdenken passieren, dass wir Inklusion auch wirklich leben und nicht nur in der Schule, sondern auch außerhalb der Schule und im Berufsbild.
Frau Kreuzer.
Muss als allererstes darüber nachgedacht werden, wie Schule generell eigentlich besser funktionieren könnte, als sie das jetzt tut.
Frau Roth.
Muss Schule vom Kind her gedacht werden, also nicht vom System her, wie das Kind in das System passt, sondern wie passt das System zum Kind.
Herr Försterling.
Ja, müssen wir Schulen Zeit und Ressourcen geben, sich wieder individueller um Kinder kümmern zu können, und davon profitieren dann alle.
Wie ein Schulsystem aussehen müsste, das Inklusion aller Kinder und Jugendlichen in die Gesellschaft ermöglicht, sei es mit, sei es ohne Förderbedarf, und ob das besser mit oder ohne spezielle Förderschulen geht. Darüber diskutierten der FDP-Bildungspolitiker Björn Försterling, den Sie zuletzt hörten, die Journalistin und Mutter eines behinderten Kindes Sandra Roth, der Vertreter der Bildungsgewerkschaft GEW Holger Westphal und die Schulleiterin Sabine Kreuzer. Ihnen allen vielen Dank für diese Diskussion.
Vielen Dank.
Danke.
Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt.
und in der DLF Audiothek.